SWR Kultur. Vor Ort.
Guten Abend, verehrtes Publikum. Herzlich willkommen bei Lesen, Hören in der Alten Feuerwache Mannheim. Herzlich willkommen auch von SWR Kultur, lesenswert vor Ort. Wir veranstalten diesen Abend zusammen. Ich freue mich sehr, Lena Gorelick für diesen Anlass neben mir zu haben. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Es ist heute Abend ein besonderer Abend aus verschiedenen Gründen, vor allem aber, weil Lena Gorelick uns die allererste Lesung aus ihrem neuen Roman Alle meine Mütter geschenkt hat. Und das ist was Besonderes, weil es der letzte Abend des Festivals ist und der erste Abend einer Lesereise. So geht etwas zu Ende und etwas Neues fängt an. Und was könnte es Schöneres geben? Und es ist auch insofern schön, weil ich nehme an, einige hier im Raum kennen Romane von Lena Gorelick und wissen, dass sie Lebensgeschichten so erzählen kann, dass sie individuelle Lebensgeschichten bleiben und gleichzeitig auch Verhältnisse miterzählt werden. Sie tut das mit Wärme, mit Humor. Sie hat die Gabe, von Schmerz so erzählen zu können, dass es uns erreicht. Und sie ist eine Autorin, die gerade in den letzten Jahren unglaublich viel unterwegs war. Mit ihrem letzten Roman, Wer wir sind, sie hat mir gerade erzählt, über 200 Lesungen, mit der Anthologie Trotzdem sprechen, der Titel ist das Motto sozusagen, Trotzdem sprechen in diesen Zeiten, mit Reden, die sie in politischen Situationen gehalten hat, mit einem Theaterstück war sie jetzt nicht unterwegs, aber ich möchte es erwähnen, es heißt Zeit ohne Gefühle, das hat sie für die Münchner Kammerspiele geschrieben und es erzählt von uns allen. Es erzählt aber auch die Geschichte von Mordechai und Maya Teichner. Mordechai Teichner war in Feldafing bei München im Außenlager von Dachau Zwangsarbeiter, jüdischer Zwangsarbeiter. Und das alles sage ich Ihnen, weil es vielleicht die Haltung zeigt, die ich im Werk von Lena Gorelick sehe, nämlich den Satz von Ilse Eichinger, behutsam kämpfen. Und bei Lena Gorelick kommen noch zwei Dinge dazu, klar benennen und beharrlich dranbleiben, vor allem an uns Menschen. Und dafür hat sie gerade den Preis der Literaturhäuser bekommen. Dafür bitte nochmal einen Applaus. Ja, und jetzt dieser Roman, Alle meine Mütter. Lena Gorelick, Sie haben da Geschichten von Müttern gesammelt. Sie haben aber auch Geschichten gesammelt von Menschen, die mit der Möglichkeit, Mutter zu werden oder eben auch nicht Mutter zu werden, in Berührung kommen. Es gibt eine Ich-Erzählerin, die eine ganz spezifische Geschichte einer Tochter mit ihrer Beziehung zu ihrer eigenen Mutter erzählt. Aber gleichzeitig ist diese Tochter auch selber Mutter, hat schon Kinder. Also eine Vielzahl von Geschichten rund um diese Figur Mutter und das Thema Mutterschaft. Erstmal, wenn ich das gerade so aufgezählt habe, was Sie alles gemacht haben in den letzten Jahren und Sie haben dieses Buch währenddessen geschrieben. Mich würde mal interessieren, mit welchem Gefühl haben Sie geschrieben?
Also erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und hier eben das Buch. Es fühlt sich so ein bisschen an, wie so, als würde man das Kind losschicken, um in die Welt zu gehen oder in den ersten Schultag oder wohin auch immer. Also vielen Dank für die Einladung. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsorte hier zum Lesen. Ich habe das geschrieben, also A, mit den üblichen Zweifeln, die beim Schreiben immer dabei sind. Ich habe das immer mit der Frage geschrieben, von wem ich da erzähle und wessen Geschichten ich da erzähle. Und ich habe das auch angesichts der politischen Ereignisse oder auch der Zuspitzung der politischen Ereignisse schon auch immer mit der Frage geschrieben, ob die Welt jetzt noch einen weiteren Roman braucht und einen Roman über Mutterschaft, was erstmal sehr unpolitisch scheint, glaube ich, und habe versucht, irgendwie diese Fragen konstruktiv in den Schreibprozess, also nicht als Hemmen, sondern als etwas mit hineinzunehmen, was den Text vielleicht verändert oder formt oder auch in eine bestimmte Richtung treibt.
Über Mütter kann man eigentlich nicht ohne Gefühl schreiben. Es wäre, glaube ich, eine sehr krasse Verzerrung. Und gleichzeitig reflektiert die Erzählerin in ihrem Roman auch immer wieder, oh Gott, bloß nicht kitschig werden, auf keinen Fall kitschig werden, wenn es um Mütter geht. Sie gehen aber in die Vollen, was das Gefühl geht. Und mich würde mal interessieren, vor diesem Hintergrund, mit was für einem Mutterbild Sie sich eigentlich auseinandersetzen mussten, als sie an diesem Buch geschrieben haben, weil in diesem Buch lösen sie alles Starre, wie eben ein Mutterbild, in etwas sehr Vielgestaltiges auf.
Also ich glaube, das erste Bild, was mir einfällt, ist tatsächlich dieses Gefühlvolle, dieses, dass sobald das Wort Mutter fällt, auch in jedem privaten Gespräch, aber auch im gesellschaftlichen, geht es sofort um Gefühle. Jede Sachlichkeit verschwindet, auch ich glaube, ganz viele Grenzen verschwinden. Also sobald es um Mütter geht, wird das Gespräch, also öffnen sich plötzlich Welten von Menschen, die man vorher kaum kannte, wird plötzlich sehr emotional, in welche Richtung auch immer. Und dann habe ich im Schreiben gemerkt, weil immer wenn ich gefragt wurde, worüber ich schreibe und dann eben sagte über Mütter, was für eine Vielfalt von Gefühlen auch da ist, weil auch da sofort alle anfingen zu erzählen und ich das Gefühl hatte, mit jedem Gespräch eröffnet sich wie so ein weiteres Gefühl und es wird immer mehr und mehr und mehr. Ich hatte auch das Gefühl, alle meine Mütter, es müssten auch immer mehr Figuren werden. Und gleichzeitig gibt es dann diese dem entgegengesetzt extrem starren Mutterbilder, die uns vorgesetzt werden. Ja, also das fängt schon tatsächlich beim Bild im eigentlichen Sinne an. Also wenn man in eine Internetsuchmaske Mutter eingibt, dann sieht man immer eine strahlende Mutter. Ja, also es gibt überhaupt keine Mütter, die irgendwie müde, genervt, traurig, weiß ich nicht, einfach nur absorbiert aussehen. Sie strahlen alle, als hätten sie eine Droge bekommen. Und dann hat man immer das Kind beschützt, irgendwie auf dem Arm, auf dem Schoß, die Arme irgendwie um die Schultern von Kindern. Also es gibt nie auch eine Distanz, nicht sowas wie du sitzt auf diesem Sofa, ich sitze auf einem anderen Sofa, sondern man sitzt immer beieinander und es ist immer auch ein Bild, was erstmal ein visuelles Bild ist, aber was sich natürlich auch in einer Erwartungshaltung spiegelt und auch in einem, glaube ich, auch einem sozialen Konstrukt. Was ist die Mutterrolle? Ja? Warum ist es auch so, dass wir mit Müttern so viel verbinden? Weil uns von Anfang an beigebracht wird, es gibt Eltern und dann gibt es nochmal die Mutter.
Ich lese dieses Buch ja so, es ist natürlich immer sehr verführerisch und auch zunehmend in Umlauf, sobald ein Ich auftaucht, das autobiografisch zu lesen. Ich glaube ja, sobald ein Ich geschrieben wird, ist es etwas anderes als das Ich, das durch den Alltag und das Leben geht. Aber natürlich ist Lebensstoff, sind Lebensgeschichten tatsächlich das Material, mit dem AutorInnen arbeiten. Ich lese aber tatsächlich die Mutterfiguren, auch die Tochterfigur in diesem Buch als etwas eher wie Demonstrationsfiguren als Identifikationsfiguren. Und das stellt für mich dann die Frage, was wollten Sie denn herausfinden mit diesen Figuren?
Ich bin mit sehr vielen Fragen gestartet. Ich habe mit mehr Fragen geendet, als am Anfang da waren. Deswegen bin ich sehr froh, dass Sie danach fragen, was ich herausfinden wollte und nicht, was ich herausgefunden habe. Ich glaube, ich wollte tatsächlich erstmal herausfinden, warum das so ist, dass die Mutter so viele Gefühle, also allein dieser Begriff, da sind wir noch nicht bei der eigenen Mutter und bei einer individuellen Geschichte, sondern warum ist diese Figur oder diese Rolle im Leben eines Menschen so aufgeladen? Ich wollte herausfinden, was wir darunter verstehen, wenn wir es mal schaffen, die gesellschaftlichen Konstrukte rund um diesen Begriff wegzulassen. Ich wollte herausfinden, was es für Formen von Mutterschaft oder auch Nichtmutterschaft gibt, die wir immer weglassen oder nicht betrachten. Was bedeutet es, wenn ich den Scheinwerfer dahin lenke, wo man versucht, nicht hinzuschauen? Und was bedeutet es eben auch im Negierten, also was bedeutet es, nicht Mutter zu sein? Und warum ist das immer etwas, was zwei Lager trennt? Also es gibt die Mütter und die Nichtmütter, was wir, glaube ich, in anderen Bereichen nicht so tun. Also wir teilen zum Beispiel die Männer nicht auf in die Väter und die Nichtväter. Mhm. Und das waren so diese Fragen, mit denen ich, glaube ich, gestartet bin. Aber ich habe mit mehr aufgehört.
Ja, und natürlich ist es auch so, ein Buch wird natürlich dann auch an Sie übergeben, an diejenigen, die es lesen. Und Sie sind dann diejenigen, die weiter Dinge rausfinden können. Vielleicht finden Sie in den Fragen, die dieses Buch aufwirft, Antworten. Und um das jetzt mal zu testen, hören wir eine erste Lesestelle. Lena Gorelick liest einfach den Anfang erstmal.
Genau. Und es fängt an mit einem Ich. Ich. Früher dachte ich, meine Mutter wird jeden meiner Texte auf jeden Fall lesen. Also wäre ich mir früher sicher gewesen, sie liest auch diesen Text. So wird es uns beigebracht, dass unsere Mütter sich für alles, was wir tun, sagen, denken, schreiben, interessieren. Dass wir für sie das Wichtigste sind, jedes unserer Worte wertvoll. Ich denke das nicht mehr, seit meine Mutter krank ist und ein eigener Mensch mit eigenen Schmerzen. Seit diese Schmerzen so groß sind, dass sie mich, ihren größten Schmerz, so unterstelle ich manchmal, überlagern. So sehr ich ihr die Schmerzen nehmen möchte, so sehr ich mir wünsche, dass ihre Stimme wieder stark klingt nach ihr, so sehr freut sich etwas in mir, dass die Schmerzen, die ich ihr nehmen möchte, nicht mich zum Grund haben, dass sie ihre eigenen sind. Ich verstehe nicht mehr alles, was du schreibst, sagte sie vor wenigen Tagen zu mir. Eine Erkenntnis, die mir den Schmerzen nichts zu tun hatte. Ich schreibe dies nicht für meine Mutter, auch nicht für meine Kinder, obwohl ich als Tochter schreibe, als Mutter in aller Verwundbarkeit, die in diesen Rollen steckt. Ich lege sie aus wie Pflastersteine. Wir setzen unsere Schritte auf das, was wir dank oder trotz unserer Mütter wurden, tragen sie darin für immer mit uns. Wenn ich dies schreibe, tue ich das als der Mensch, den meine Mutter erzog. Mensch, nicht Frau. Erzog. Ich bin kurz davor, das Wort zu löschen. Erziehen hat in der deutschen Sprache diesen Beigeschmack, als würde man die Kinder ihrer Form und Eigenart berauben, der Freiheit, ein eigener Mensch zu werden. Als biege man sie zurecht. Also schreibe ich, zu einem Menschen machte, zu der, die diese Worte schreibt. Obwohl meine Mutter schon lange denkt, ich sei ihr entwachsen und ich ihr das Gegenteil verschweige, wie ich hinwachse zu ihr.
Das erste Kapitel, das Sie gehört haben, ist mit Ich kleingeschrieben, überschrieben, und diese Ich-Kapitel ziehen sich durch das Buch. Und das zweite Kapitel ist eines von denen, die Geschichten anderer Mütter oder Nichtmütter versammeln. Maschutka heißt dieses zweite Kapitel, und es erzählt davon, dass in der Sowjetunion der Weltrekord in Schwangerschaftsabbrüchen aufgestellt wurde. Es ist ein regelrecht investigatives Kapitel eigentlich, in dem, was es uns erzählt, was viele hier wahrscheinlich nicht wussten und worüber nicht geredet wird zwischen Müttern und Töchtern. Und der letzte Satz dieses ersten Ich-Kapitels endet ja mit dem Hinwachsen zur Mutter, anstatt sich zu entfernen von der Mutter. Inwiefern ist denn Maschutka, dieses zweite Kapitel, das von Schwangerschaftsabbrüchen in der Sowjetunion erzählt, ein Hinwachsen zu der Mutterfigur aus dem ersten?
Ich glaube, es ist das auf unterschiedliche Weisen. Ich glaube, das muss man vielleicht dazu sagen, die Sowjetunion hielt nicht nur eben den Rekord in Schwangerschaftsabbrüchen, sondern Schwangerschaftsabbruch war quasi ein legales und legitimes Verhütungsmittel. So hat man gelebt. Und rein statistisch hat jede Frau mindestens einmal diesen Schwangerschaftsabbruch hinter sich gebracht in Krankenhäusern oder Kliniken, die wirklich menschenunwürdige Umstände hatten. Und das heißt sozusagen, die Töchter wussten theoretisch, so nehme ich an, es wurde nämlich nicht darüber geredet, dass die Mütter diese Erfahrung auch gemacht haben. Und die Mütter wussten, dass die Töchter die Erfahrung machen. Und es wurde relativ wenig bis gar nichts, soweit ich das rausfinden konnte, weil es wurde ja nicht darüber geredet. Investigativ habe ich auch dieses Kapitel geschrieben, weil ich der Geschichte, die musste ich mir quasi selbst erarbeiten aus dem wenigen, was ich herausfinden konnte. Und ich glaube, dieses Hinwachsen zur Mutter ist dieses Erahnen und Verstehen von Dingen, die man nicht über die eigene Mutter verstehen kann, weil sie eben immer diese Mutterfigur ist. Und erst, wenn man bestimmte Erfahrungen selbst macht oder vielleicht auch einfach nur bestimmte Lebensphasen erreicht, fängt man etwas zu begreifen, was im Nachhinein schon der Fall war. Und das ist etwas, was nicht möglich ist, weil Mütter und Kinder eben so in diesen Rollen verstrickt sind, dass man häufig nicht die Möglichkeit hat, hinauszutreten und sich das von außen anzusehen. Ich habe mich der Figur, die da diese Klinik betritt, sehr langsam genähert und dachte immer, je mehr ich sie mir erschreibe, desto klarer werde ich sie sehen und desto klarer werde ich ihre Mutter sehen. Und sie blieben aber beide auf der einen Seite mir ganz nah und auf der anderen Seite mir mindestens so weit entfernt, wie sie voneinander entfernt bleiben müssen. Und ich glaube, dieses sozusagen wie so zwei Magneten, die entweder zueinander hingezogen werden oder eben sich abstoßen, so ist auch ein bisschen diese Beziehung um das Wissen und Nichtwissen innerhalb einer Kind-Mutter-Beziehung.
Mir ist aufgefallen, die Betonung, vielleicht haben Sie es auch gehört, auf diesem Wort eigene Mutter, also das nicht meine Mutter zu sagen, sondern eigene Mutter, was ja etwas sehr Schönes ist. Das Wort eigen ist ja viel schöner als das besitzanzeigende Pronomen meine Mutter, weil im Eigen auch immer das Individuelle steckt. Also man lässt der anderen Person dann schon auch die Individualität. Das scheint mir wichtig zu sein, aber das Buch heißt ja Alle meine Mütter.
Ja, weil es ja viele sind. Da ist es, glaube ich, also mal davon abgesehen, dass alle Eigenmütter nicht so einen schönen Klang hat, ist es, glaube ich, noch mal was anderes. Ich habe sehr darauf geachtet, weil ich tatsächlich glaube, dass in beide Richtungen, sowohl mein Kind oder meine Kinder als auch meine Mutter, eben ganz schön viel Besitzanspruch steckt und auch ganz viel auch von der Unmöglichkeit, das aufzulösen, dieses Verhältnis. Also es wird nie eine fremde Mutter werden. Aber auch sehr viel von diesem subjektiven Blick. Ja? Also weil sie meine Mutter ist, erlebe ich sie so und so. Und damit meine ich zu wissen, wie sie ist. Und das wollte ich ja genau hinterfragen. Also was meinen wir über Mütter zu wissen? Was ist vielleicht da, obwohl wir es nicht wissen? Was wollen wir möglicherweise auch nicht sehen? Also deswegen die eigene Mutter. Und bei alle meine Mütter, da war es relativ einfach. Ich habe einfach irgendwann mal einsehen müssen im Schreibprozess, dass ich nicht alle Mütter erzählen kann, weil es ja so viele gibt, wie es jemals Menschen auf der Erde gegeben hat. Und ich hatte kurz diesen vollkommen größenwahnsinnigen Anspruch. Ich hatte natürlich nicht wirklich, aber ich hatte das Gefühl, es gibt einfach so vieles, was es zu erzählen gäbe und was auch in der Literatur, also zumindest wenig erzählt wird. Vielleicht habe ich es auch übersehen. Und dann dachte ich, ich muss mich irgendwie auf das konzentrieren, was mir am dringendsten scheint. Und dann kam diese Aneignung von alle meine Mütter.
In dem, was Sie gerade gesagt haben, wird ja schon deutlich, ein gewisser Gerechtigkeitssinn auch im Erzählen, der Anspruch, auch gerecht zu sein im Erzählen. Und auch, ich würde fast sagen, in diesem Buch gibt es eine Poetik der Zuwendung. Und ich habe gemerkt, dass ich erst ganz irritiert war, weil ich erwartet habe, wenn ein Buch alle meine Mütter heißt und von Müttern erzählt, dann kommt auch die Mutter als Mutter aller Probleme aus der Psychoanalyse vor. Die habe ich erst mal vermisst auf den ersten Blick und darum dann eben die zweite Lektüre. Weil sie in einzelnen Sätzen schon drin steckt.
Ja.
Und das ist sehr, sehr klug gemacht. Also, weil es gibt ja diesen merkwürdigen Wunsch, als Tochter oder Sohn gesehen zu werden von den Eltern. Und gleichzeitig gibt es diese, bei vielen wahrscheinlich auch diese Angst, wenn man sich zeigt als Kind, dann wird man auch verschluckt. Dann gibt es auch die Gefahr des Übergriffs, dass einem das, was einem selbst als Kind wichtig ist, meistens von der Mutter genommen wird, also zumindest als Fantasie. Und ich glaube, die Art, wie hier erzählt wird, spiegelt das eigentlich. Nämlich die Schwierigkeiten im Verhältnis jetzt in den Ich-Kapiteln zur Mutter werden nicht auf der großen Hauptbühne erzählt, sondern sie werden in kleine beiläufige Sätze verschoben. Mütter wollen ihre Kinder beschützen vor Gefahren, aber auch vor dem Leben. Das ist ja ein sehr zwiespältiger Satz.
Ja, also ich glaube, noch zwiespältiger ist der Prozess dahinter als der Satz. Also erstens könnte man psychoanalytisch natürlich auch die Frage stellen, wen man da eigentlich beschützt. Also ob man wirklich das Kind beschützt oder sich selbst davor beschützt, das Kind nicht beschützt zu haben. Ich glaube, am Ende zitiere ich David Grossmann, der irgendwie sagt, dass man seine Kinder eigentlich nicht ganz sehen möchte. Also man möchte sie nicht in dem Schweren und nicht in dem Schmerz sehen. Das ist etwas, weil man sich dann ja auch die Frage stellen müsste, ob man den Schmerz mit verursacht hat. Und ich glaube, dass dieses vor dem Leben beschützen, aber wie so ganz viele andere Momente, die wir Müttern zuschreiben oder Eigenschaften, die wir Müttern zuschreiben im Sinne von, sie sind aufopferungsvoll und die Kinder kommen immer an erster Stelle und das, was eben so gesellschaftlich oft erwartet wird, oft auch sehr große egoistische Anteile hat, die man eben gesellschaftlich eher nicht ansieht. Und das ist auch etwas, was ich so ein bisschen versucht habe zu betrachten. Was tun Mütter für sich und was tun Mütter vermeintlich für die Kinder, aber eigentlich doch für sich? Oder was tun Mütter, weil es die Gesellschaft erwartet? Das sind so Fragen, die ich natürlich mir gestellt habe, aber die Figuren für mich beantworten mussten.
Und können Sie sagen, warum Sie eben genau diese ganz kritischen Verhältnisse in Sätzen versteckt haben, wo man sehr genau hinhören muss, um die zu erkennen?
Ich habe sie nicht mit Absicht versteckt. Ich glaube, dass ich versucht habe, im Schreiben zu verstehen. Und das Verstehen kommt langsam und es kommt in Sätzen und es kommt nicht thesenhaft, daher. Und ich glaube, das Verstehen ist einfach beim Schreiben oder das Verstehen wollen ist beim Schreiben eine bestimmte Haltung. Man kann auch schreiben oder es gibt auch Texte, die ich schreibe, um etwas zu erzählen, um etwas zu benennen, um etwas aufzuzeigen. Und das ist eine andere Haltung. Und den Müttern wollte ich zumindest so viel Empathie entgegenbringen, dass ich nicht wollen meinte, dass ich sie von vornherein schon kenne.
Ich würde gerne noch mal ganz kurz bei dieser Schwierigkeit bleiben, die Mutter, die wir gesellschaftlich konstruieren und die alltägliche Beziehung zwischen Müttern und ihren Kindern und andersrum von Kindern zu ihren Müttern. Ich komme darauf, weil ich neulich neben einer älteren Bekannten saß, die mir erzählte von dem Moment, als sie ihren ersten Sohn im Krankenhaus im Arm hatte. Und sie erzählte mir, sie guckte das Kind an und sagte, in dem Moment wusste ich, mein Leben ist zu Ende. Und sie sagte das natürlich mit aller Liebe für dieses Kind. Ja. Also sie ist auch eine glückliche Frau, würde ich sagen. So erlebe ich sie zumindest. Aber ich war tatsächlich etwas schockiert von diesem Satz. Gleichzeitig ist er ja auch nicht überraschend. Und habe mich dann aber gefragt, und ich dachte, da Sie sich so viel damit beschäftigt haben, vielleicht wissen Sie hier darauf eine Antwort, habe mich gefragt, ob diese Zäsur etwas ist, was mit dem Konstruieren dessen, wie eine Mutter zu sein hat, zu tun hat, oder ob es tatsächlich ist.
Ich weiß eben nicht, das ist so ein bisschen wie die Frage von dem Huhn und dem Ei, ne? Sozusagen. Also wurde uns das so lange erzählt, dass wir es glauben? Oder ist es andersrum, es war da und deswegen wird es so häufig erzählt? Aber ich würde nicht sagen, dass die Mutterliebe größer ist als die Vaterliebe. Und ich würde nicht sagen, dass, also zumindest kann ich mir schwer vorstellen, dass ein Mann sagt, ich hielt mein Kind im Arm und wusste, ab da ist mein Leben zu Ende. Würde ich mal anzweifeln, oder es wäre definitiv eine interessante literarische Figur, weil sie so außergewöhnlich wäre. Und deswegen glaube ich schon, dass das etwas ist, was gesellschaftlich uns beigebracht wird. Genauso wie dieser Moment, also es gibt in einem Kapitel Erinnerungen an eine Geburt, aber ansonsten habe ich das Thema Geburt gescheut, auch weil es literarisch schon so oft aufgeladen wurde. Genau, mit diesem, na, ab da war ich ein anderer Mensch, so. Aber ich glaube schon, dass uns ja auch beigebracht wird, sobald das Kind da ist, und darüber schreibe ich, hast du es zu lieben? Ja, also es hat Liebe auf den ersten Blick zu sein. Also eigentlich, und seit es Ultraschall gibt, hat es Liebe zu sein, sobald man diese schwarz-grauen Umrisse, in denen ich zum Beispiel nichts erkannt habe, zu lieben. Also ab da zählt das Leben des Kindes und nicht mehr das eigene. Und das ist schon eine Erzählung, die, finde ich, auch sehr wuchtig daherkommt.
Und gleichzeitig gibt es Dinge, die einfach faktisch auch da sind und die eben wie bei allen Stereotypen, allen Konstrukten auch einfach dann Realität werden oder eine Realität sind. Und das ist zum Beispiel der Schmerz der Mütter. Mhm. Und um den geht es auch immer wieder in unterschiedlichen Kapiteln. Und man muss übrigens dazu wissen, dass die Kapitel sehr unterschiedlich gebaut sind. Wir kommen jetzt vielleicht zu einem, wo es um den Schmerz der Mütter geht. Das heißt Adam. Und ist ein Kapitel, das von Müttern erzählt, deren Söhne im Krieg ermordet werden. Und ist eines, das sehr viele verschiedene Geschichten aneinander reiht. Und wir haben die ein bisschen zusammengekürzt jetzt für die Lesung hier, nur dass Sie sich nicht wundern, aber es spiegelt den Rhythmus des Kapitels wider.
Genau, es heißt Adam und die verschiedenen Figuren sind eigentlich, ich lasse jetzt der Einfachheit halber beim Lesen weg, aber diese verschiedenen Figuren sind zusammengeschweißt durch Zitate, die ich tatsächlich aus Interviews mit Müttern, die Kinder im Krieg verloren haben, herausgenommen habe. Die Geschichte oder die Geschichten spielen überall auf der Welt. Adam. Adam wurde an einem Samstag geboren, gerade eben so. 13 Minuten vor Mitternacht und hatte diese vielen schwarzen Haare. Sie waren natürlich noch verklebt, aber man sah sofort, dass er eine Mähne auf die Welt mitgeschleppt hatte. Und ein Temperament. Er schrie so laut, so offensichtlich empört, dass alle um sie herum lachten. Nur sie lachte nicht. Sie war noch in ihrem Körper gefangen, der in den vergangenen Stunden von Geistern besessen gewesen war, die sich wie im Rausch in ihm austobten. Eine Unverschämtheit, geboren worden zu sein. So ein Schrei war das. Und dann reichte jemand ihr diesen winzigen Körper. Er war so klein im Vergleich zur Kraft seiner Stimme. Das Gesicht, ein Gesichtchen. Sie schaffte es nicht, beides miteinander in Einklang zu bringen. Nicht nur die Körperglieder waren klein, nicht nur die Finger, die Zehen, sondern der gesamte Adam. Zu klein für die Welt, dachte sie, aber er weiß sich trotzdem zu wehren. Der schafft es schon. und sie erlaubte sich endlich, die Augen kurz zu schließen. Die Wehen hatten beim Mittagessen eingesetzt, mit einer Heftigkeit, die sie von den beiden Älteren nicht kannte, obwohl die Frauen ihr versprochen hatten, es werde mit jeder Geburt leichter. Sie ließ ihren Löffel buchstäblich in den Teller fallen, dass es spritzte. »Er kommt«, sagte sie, als der Schmerz sie wieder für ein paar Minuten entließ, plötzlich sicher, es werde ein Junge. Ein Samstag, die Sonne schien, den Eintopf hatte sie deshalb kalt aufgetischt. Adam. Adam aß am liebsten auf dem Boden sitzend. Er konnte gerade selbstständig essen, hielt den Löffel noch in der Faust, auf dem Weg zum Mund schwankend, nicht anders als sein Urgroßvater, worüber die Familie liebevoll scherzte. Er hatte gerade laufen gelernt, noch etwas taumelnd, wie ein Bär, aber flink. Wie ein flinker Bär versuchte er, seine Geschwister einzuholen. Hunden lief er auch hinterher, wollte sie mit seinen kurzen, dünnen Fingern streicheln, griff ihnen furchtlos ins Fell. Lief um die Tischbeine herum, immer wieder, als spielte er mit ihnen Fangen. Stand aufrecht unter dem Tisch, so klein war er. Wenn sie ihre Augen geschlossen hält, sitzt Adam weiterhin vor ihr auf dem Boden, löffelt. Was ist es in seinem Teller? Maklube? Solange sie ihre Augen geschlossen hält, kann der Tag nicht beginnen, der kein Datum hat und keinen Namen, der kein Wetter hat. Es gibt keine Hitze, es gibt keinen Wind, es gibt nie Regen. Jener Samstag, er ist nicht auf einem Zeitstrahl verortbar, weil es keinen Zeitstrahl gibt. Es gibt ein Davor und es gibt die Zeit, in der sie seitdem und für immer gefangen ist, aber sie sind nicht miteinander verbunden. Das Davor geht nicht ins Danach über. Sie haben nichts miteinander zu tun. Verschiedene Leben. Sie weiß das, aber es ist schwer zu erklären. Und wer hört ihr schon zu? Adam, was von ihm übrig geblieben ist. Sie ist übrig geblieben. So kommt es ihr manchmal vor. Sie ist als einziges Teilstück von ihm übrig geblieben. Bilal starb an einem Samstag. Er starb an einem Feiertag, an einem sonnigen Tag, 2 Wochen vor seinem Geburtstag. An einem Tag, an dem sie gestärkt aufgewacht war. Sie hatte das erste Mal seit Wochen durchgeschlafen, hatte sich nicht durch die Nacht gewälzt. Sie hatte sich nicht von links nach rechts gerollt und wieder zurück. Und links wie rechts schmerzte etwas, die taube Schulter, der verletzte Arm, das Bein, das immer häufiger krampfte. Sie lag und schlief, als habe ihr Körper gewusst und ihr eine letzte Nacht der Ruhe schenken wollen. Sie war verwundert aufgewacht, dass sich so schlafen ließ, tief, vergessend. Das kannte sie gar nicht mehr. Ein Körper, der von selbst aufstehen wollte, der überhaupt etwas wollte, und der Gedanke huschte durch ihren Kopf, woher dieses Geschenk? Sie hatte überhaupt nicht an Bilal gedacht. Das war ein Fehler. Sie hat so viele Fehler in Bilals Leben gemacht. Sie könnte sie aufzählen, alle. Sie hat eine Liste im Kopf, geordnet nach Schwere, dann chronologisch. Immer wieder fällt ihr etwas ein, ein Tag, ein Satz, den sie gesagt, ein Wort, das sie nicht ausgesprochen hatte. Sie hat ihre Fehler gezählt. Nur Gott kennt die Zahl. Gott kennt alle Zahlen, alle Fehler, alle Namen. Gott kennt die Namen der Mörder. Gott weiß, Viktor starb nicht, er wurde ermordet. Von wem? Sie hat keine Antwort auf diese Frage, kein Grab und also keinen Ort. Sie haben ihr seinen Körper nicht zurückgegeben. Was haben sie mit seinem Körper, mit all den Körpern gemacht? Ein Grab könnte sie pflegen, Unkraut jäten, den Grabstein putzen, Blumen pflanzen. Als Kind hatte er Vergissmeinnicht gemocht. Später haben sie nicht mehr über Blumen gesprochen. Warum eigentlich nicht? Sie ginge jeden Tag zum Grab, jeden Tag legte sie ein Steinchen ab. Auch die Steinchen würde sie sauber machen, vielleicht ihre Tage damit beginnen, den heutigen Samstag, dann fiele das Aufstehen ihr leichter. Wenn sie einen Ort hätte für Viktor, für sich, für sie beide. Khalid hatte nie pfeifen gelernt, was ihn ärgerte. Er hatte Hunde lieber als Katzen, hatte die beste Seele. Er hob nie seine Stimme, hatte einen Tag nach seinem großen Bruder Geburtstag und Albträume beinahe jede Nacht. Khalid starb an einem Samstag und sie hat es erst am Abend bemerkt. Khalid, sie weiß, dass es kein Verzeihen gibt, es gibt nur Warten. Adam wurde an einem Samstag geboren, Adam starb an einem Samstag, ein Zufall. Er wurde ermordet an einem Ort, dessen Name keine Rolle spielt. Für sie nicht und nicht für die Welt. Er starb an Hunderten von Orten. Er kommt nicht mehr zurück, aber für die Welt spielt auch das keine Rolle. In dieser Welt, in der Adam keine Rolle spielt, muss sie leben. Sie steht auf, bewegt ihren Körper zum Waschbecken, wozu, dreht den Hahn auf, hält ihre Hände unter das kalte Wasser. Diese Hände haben Adam gehalten, der so empört geschrien hatte, als er geboren worden war. Und sie hat sich nie bei ihm entschuldigt und sie hat sich nie bei ihm bedankt. Adam heißt Mensch.
Das ist ein Kapitel, das einem unheimlich nahe geht, wenn man das für sich liest, jetzt beim Zuhören wahrscheinlich auch und gerade vor dem Hintergrund der laufenden Kriege. Es ist ein ungeheurer, elender Schmerz, von dem Sie da erzählen. Wie haben Sie sich dem angenähert, um es erzählen zu können?
Ich hatte eine sehr lange Liste von Geschichten im Kopf, die ich erzählen wollte. Das wären weitere 1500 Seiten gewesen. Und irgendwann mal musste ich mich entscheiden. Und es gab so ein paar Kapitel, an denen es keine Zweifel gab. Und das war unter anderem das Adam-Kapitel. Ich wusste noch nicht, dass es Adam heißen würde. Aber es wäre mir klar, weil ich am Anfang gesagt hatte, dass ich auch geschrieben habe, immer mit der Frage, ob in Zeiten, in denen eben so viele Kriege herrschen und auch eben so viele Kinder, aber nicht nur Kinder, auch alte Menschen und Menschen jedes Alters sterben und in denen es ganz schön viel gibt, was wir so zugrunde richten, ob es einen weiteren Roman braucht. Und es schien mir irgendwie falsch, einen Roman zu schreiben, der so tut, als gäbe es diese Welt da draußen nicht. Und deswegen war mir klar, dass es Adam geben müsste. Und ich wollte eigentlich in den Nahen Osten fahren und Interviews führen. Und dann hat sich die Weltlage oder die Lage im Nahen Osten so entwickelt, dass es zumindest zu der Zeit, in der ich gerne hingefahren wäre, nicht möglich war, dahin zu kommen, weil der Flugraum gesperrt war. Und dann habe ich mich versucht, durch eben Texte anzunähern. Und ich habe sehr lange nach Interviews gesucht mit Müttern aus allen möglichen Kriegsgebieten, deren Kinder gestorben waren. Also entweder ich bin wirklich schlecht im Recherchieren oder es gibt eben tatsächlich extrem wenige Gespräche oder Texte, in denen man eben nachlesen kann, was Mütter sagen. Und aus denen heraus habe ich gearbeitet. Und ich habe natürlich also viel über Trauer gelesen und Kriegsgebiete etc. Aber die Annäherung bestand dann tatsächlich darin, dass ich versucht habe, aus der Mutter herauszudenken, für die vermutlich die jeweilige Situation keine große Rolle spielt, sondern es spielt eben dieses Kind eine Rolle, das gerne im Sitzen gegessen hat oder nie pfeifen gelernt hat oder nie die Stimme erhoben hat oder was auch immer die einzelnen Dinge sind. Und die Frage, wie sich weiterleben lässt als Mutter, weil man auch Mutter bleibt, auch wenn das Kind nicht mehr da ist.
Es sind ja nicht nur kleine Jungs, die sterben in diesem Kapitel oder in der Realität. Das ist wahrscheinlich das Besondere auch an diesem Buch. Die Konzentration liegt schon auf den Müttern, Menschen, die Mütter werden oder zumindest potenziell Mutter werden können, auf sehr unterschiedliche Art und Weise auch. Das Spektrum öffnen sie da auch. Aber es ist eigentlich immer wieder ein Buch, das vom allgemein Menschlichen erzählt. Und bei diesem Kapitel ist mir sehr aufgefallen, mit welcher Unbarmherzigkeit wir von Männern reden im Moment. Und manchmal kommt es mir in letzter Zeit so vor, als würden wir Männern die Leidensfähigkeit absprechen. Ist das etwas, was eine Rolle gespielt hat? Ja, Sie haben es ja schon gesagt, dass die Gegenwart eine Rolle gespielt hat fürs Schreiben, aber eben dieses Öffnen in diese allgemeinen Mitgefühlsgeschichten.
Ich glaube, ich habe einfach versucht, die Figuren in dem Fall einfach als Menschen zu betrachten. Und ich glaube, das ist etwas, was momentan häufig verwischt, ne? Also eben die Leidensfähigkeit der Männer oder Soldaten als Soldaten oder Kämpfer als Kämpfer. Als gäbe es keine Weichheit, als gäbe es irgendwie nicht fließende Übergänge, sondern es ist immer alles so wahnsinnig eindeutig und positioniert. Also ich habe mich lange auch gefragt bei diesem Kapitel, aus welcher Perspektive ich das erzähle und wie sehr ich mich eben den Müttern nähere oder inwiefern ich aus ihrer Perspektive überhaupt erzählen darf. Und dann dachte ich, naja, sie dürfen sich immer diesen weichen Blick erlauben und den wollte ich haben. Und es gibt, also die Textteile, die ich vorgelesen habe, da erinnern sich die Mütter natürlich an die Kinder als kleine Kinder, aber die Menschen, die da gestorben sind, waren meist erwachsene Männer. Ich glaube, es gibt nur ein Kind, was irgendwie tatsächlich Kind war. Und die Mütter haben diese Fähigkeit auch außerhalb, also es gibt zum Beispiel eine Mutter, die sich daran erinnert, wie sie den Sohn auch in den Krieg schickt und er möchte in diesen Krieg ziehen. Und sie kann aber eben neben der Soldatenuniform den Menschen sehen und sie kann eben diese Weichheit erzählen.
Sie haben jetzt gerade gesagt, die Frage, darf ich erzählen, das spielt ja immer wieder eine Rolle. Wie erzählen, darf ich erzählen? Dies war jetzt ein Kapitel, das eigentlich eher versucht, Zeugenschaft zu leisten. Es gibt ein anderes Kapitel, das wie ein Chor gebaut ist, das erzählt von Müttern, die zudringliche Gefühle der Außenwelt aushalten müssen, weil ihre Kinder von dieser Außenwelt durch Blicke, durch Kommentare als besonders markiert werden. Also Mütter, die Kinder haben, die chronisch krank sind zum Beispiel. Und das ist ein Kapitel, ich glaube, da ist vielleicht gar nicht die Weichheit im Vordergrund, sondern die Härte auch im Vordergrund, auch der Mütter, sich eben zu dieser Außenwelt zu verhalten. Und da taucht am Anfang auch eine sehr wichtige Frage auf, die die Erzählerin sich stellt, nämlich wie schreibe ich, ohne zu verletzen, wenn ich diese Geschichten erzähle? Und das ist ja eine Frage, die wir alle uns auch stellen können. Vielleicht nicht, wie schreiben wir ohne zu verletzen, aber wie schauen wir ohne zu verletzen? Wie sprechen wir ohne zu verletzen? Ja, wie haben Sie geschrieben, ohne zu verletzen?
Ich hoffe, ich habe geschrieben, ohne zu verletzen. Ich habe immer versucht, den Blick zu weiten und immer mehr zu sehen als quasi nur die jeweilige Situation und nur das jeweilige Ich oder nur die jeweilige Mutter oder das jeweilige Kind, sondern irgendwie das große Ganze zu sehen und auch zu sehen, dass neben der Figur andere Figuren stehen könnten. Ich glaube, dass dieses Kapitel, wovon Sie gerade gesprochen haben, wo eben viele Mütter mit Kindern, die in irgendeiner Weise eine Erkrankung haben, erzählt werden, ist ein gutes Beispiel. Auch da war mir klar, dass ich dieses Kapitel nicht weglassen wollen würde. Und mir war auch klar, dass ich das nicht an einer einzigen Figur erzählen kann, weil das eben zu den verhärteten Blicken führt und das dazu führt, dass wir als Lesende dann denken, oh, diese arme Frau, und dann im schlimmsten Fall auch noch denken, ja, zum Glück sind meine Kinder ja gesund, aber diese arme Frau, tut mir wirklich leid, dass sie so ein schweres Schicksal hat. Und diesem Blick wollte ich sie nicht aussetzen, diesen bemitleidenswerten Blick. Und deswegen habe ich ganz viele quasi, ich habe sie mir wie so, als würde ich sie alle auf einen Kaffee in einen großen Raum einladen. Und dass sie da sein dürfen mit ihren auch sehr unterschiedlichen Geschichten, weil es eben keine Homogenität gibt und es gibt nicht alle Mütter, die irgendwie ein Kind haben, das neurodivergent ist, denken auf dieselbe Weise und werten auch übereinander. Also ich habe versucht, quasi die Vielfalt hineinzuschreiben und immer so zu schreiben, dass ich weiß, ich gucke nun mal durch einen Tunnel und es gibt daneben ganz viele andere Straßen.
Das passt ja auch zu diesem Programm der Zuwendung oder der Poetik der Zuwendung, die ich in diesem Buch lese. Und dann gibt es wiederum so Kapitel, wo man merkt, sie mussten auch damit umgehen, mit Stereotypen zu arbeiten. Und da kommen wir jetzt zu zwei ganz anderen Kapiteln, die ganz andere Töne anschlagen, die ich erwähnen möchte. Eines heißt Yara und das andere heißt Julia. Yara ist eine Mutter, die einen Sohn hat und die beiden fahren mit Freunden in Urlaub. Es gibt ein Ferienhaus, da ist ein Swimmingpool, das Gras ist taufeucht am Morgen, der Frühstückstisch ist reich gedeckt, eine große Schale Erdbeeren steht auf dem Tisch. Und irgendwann merkt man die feinen Unterschiede und merkt, dass für die Yara und ihren Sohn das alles gar nicht selbstverständlich ist, wie für die anderen, die da beteiligt sind. Es ist eben nicht selbstverständlich, dass da eine große Schale Erdbeeren steht. Und für die Freunde und deren Kinder ist das selbstverständlich. Und die sind dann auch nicht besonders sympathisch, essen einfach die Erdbeeren auf und der Junge kriegt nichts mehr ab. Und da dachte ich dann, aha, hier ist also diejenigen, die sich keine Gedanken übers Geld machen müssen, die machen sich auch keine Gedanken über die Menschen und diejenigen, die sich Gedanken machen müssen, die machen sich Gedanken auch über ihre Mitmenschen. Aber man merkt auch, das ist im Ton ganz anders geschrieben, das Kapitel. Und mich würde interessieren, wie das ist mit den Stereotypen. Damit mussten Sie arbeiten. Wie haben Sie das gemacht?
Ja, das ist ein Kapitel, was ich, glaube ich, 36 Mal umgeschrieben habe. Ja, das haben Sie jetzt sehr klug beobachtet. Mit dieser Frage, wie bleibe ich empathisch Figuren gegenüber, die ich auf den ersten Blick nicht sympathisch finde? Und wie arbeite ich mit Stereotypen, die, wie Sie vorhin zu Recht sagten, ja auch immer aus dem Leben heraus entstehen? So. Und natürlich wollte ich nicht erzählen, dass alle wohlhabenden Menschen ihre Kinder nicht dazu erziehen, nicht zu teilen. Und trotzdem gibt es eine bestimmte Form, also gerade die Kinder, so mein Erleben, aus einem Privileg heraus sich auch bestimmte Privilegien automatisch zurechnen. Und davon wollte ich erzählen. Und eigentlich geht es ja in dem Kapitel so ein bisschen um die Frage nach Schuld und wie machen sich Mütter schuldig. Es gibt eben Yara, die dann mal nicht aufpasst und das Kind fällt in den Pool. Und dann gibt es eine andere Mutter, die sich vielleicht schuldig macht, indem sie bestimmte Eigenschaften ihres Kindes übersieht. Und niemand redet aber wirklich über Schuld. Und es stellt sich auch die Frage nach Solidarität, ne? Wie solidarisch sind Mütter oder Frauen miteinander. Und natürlich musste ich mich dafür an den Stereotypen abarbeiten. Und natürlich musste ich mich fragen, kann ich eine Figur erzählen, der ich plötzlich untreu werde, indem ich sie ausstelle, wie eben diese Bella. Und die Antwort, die ich versucht habe, im Text zu finden, und ich weiß nicht, ob es funktioniert hat, war, dass es darum geht, wenn überhaupt, Klasse aufzustellen und Hierarchieverhältnisse und Strukturen auszustellen und nicht die einzelnen Figuren. Also zumindest war das, was ich beim 36. Versuch probiert habe.
Wir hören jetzt noch ein Stück aus dem zweiten Kapitel, das eben auch so ein bisschen mit diesen Stereotypen spielt. Das handelt von Julia und ist ein bisschen gebaut wie der Kinofilm Lola rennt, wenn Sie sich an den erinnern. Also die Ausgangslage ist, Julia mag ihren Namen nicht. Und davon ausgehend trifft sie in ihrem Leben eine Entscheidung. Und dann resultiert daraus eine Geschichte und in der nächsten Variante trifft sie die Entscheidung anders. Wir hören eine Variante jetzt aus dem Julia-Kapitel.
Julia Specht, so heißt sie. Das beschließe ich. Den Rest soll, kann, darf sie selbst entscheiden. Soll, kann, darf sie? Julia Specht hasst ihren Vornamen und den von Andi hat sie schon lange vergessen. Jede Abkürzung ist sehr willkommen. Jule, Juli, auch Julia in englischer Aussprache. Das Spießertum ihrer Eltern denkt, sie steckt in diesem Namen ihre ganze Kindheit in den 5 Buchstaben. Es ist, als verriete der Name des Kaff, aus dem sie gleich nach der Schule geflohen ist und in das sie nur in äußerster Not, Geburtstage, Hochzeiten, Beerdigungen zurückkehrt. Und dann ist ihr, als könnte sie es gar nicht hinter sich lassen, als täte sie nur so. Juli weiß noch, wie ihre Puppe hieß. Delphine oder nur Baby. Auch an Josephine, ihre Freundin, erinnert sie sich und an den Nachmittag, an dem sich der Junge mit dem Mountainbike auf sie legte. Wie hieß der nochmal? Er wohnte neben Josephine. An den Namen des ersten Jungen, den sie küsste, erinnert sie sich hingegen, das war Paul. 8. Klasse, Flaschen drehen, alle kicherten und Paul wischte sich nach dem Kuss mit seinem Ärmel über den Mund. Und an seinem Mund blieben Chipskrümel hängen, die vorher am Ärmel klebten. An Markus, mit dem sie das erste Mal schlief, an den erinnert sie sich auch. 17-jährig, Orchesterfahrt, seine Haare länger als ihre, er spielte erste Geige. Er rauchte, er philosophierte, er monologisierte, was ihr damals noch nicht auffiel, und hatte angeblich schon 3 Freundinnen gehabt. Markus war nicht nur der Erste, mit dem sie schlief, sondern auch der Erste, dem Julia verkündete, dass sie niemals Kinder haben wird. Mit dieser Klarheit, ich werde niemals. Nicht ich glaube, nicht ich möchte, nicht ich will, ich werde niemals. Sie ist selbst überrascht von diesem Satz, der ungeplant aus ihrem Mund stürzt. Sie wusste gar nicht, dass sie wusste. Markus schenkt dem Satz keine Bedeutung. Er sagt nichts. Er fragt nichts. Er zieht mit zittrigen Fingern ein Kondom aus seinem Geldbeutel, das er seit 3 Jahren darin mit sich trägt. Haben die eigentlich ein Verfallsdatum? Egal. Nach dem Abi will er an der Musikhochschule studieren und später irgendwann vielleicht Kinder haben, aber darüber denkt er jetzt noch nicht nach. Nicht, wo Julia sich das T-Shirt über den Kopf gezogen hat. Markus weiß nicht, wer das Gerücht über die 3 Freundinnen in die Welt gesetzt hat, aber er wird den Teufel tun und es mit der Wahrheit entkräften. Die Wahrheit ist, es ist das erste Mal, dass er ein Mädchen ohne T-Shirt sieht. Ich werde niemals Kinder haben. Julia hält inne. Was hat sie da eben gesagt? Markus' schwitzige Hände auf ihren Brüsten drücken zu fest und stören beim Denken. Dass dieser Satz in ihr war, bereit sich zu offenbaren, ohne dass sie davon wusste. Und jetzt, da sie es weiß, wird das Leben augenblicklich zum Abenteuer, zu einer Ansammlung von Möglichkeiten. Sie sieht einen langen Gang vor sich, von dem viele Türen abgehen, und sie kann sich für jede einzelne entscheiden. Sie kann sich entscheiden. Entschlossen fasst sie an Markus' Gürtelschnalle. Ich werde niemals Kinder haben. Dass sie es wusste, damals schon. Einmal weint sie, weil Lukas weint. Und weil sie Lukas liebt. Und weil sie ihn liebt, weiß sie, Lukas muss Kinder haben. Nicht möchte, nicht will, muss. Sie kann es sehen, wenn seine Nichte auf ihn zurennt, strahlend, als hätte sie ein Pferd geschenkt bekommen. Wenn er Kindern in öffentlichen Verkehrsmitteln Grimassen schneidet, damit sie zu quengeln aufhören. Wenn deren Mütter erst skeptisch schauen, dann dankbar, sobald die Kleinen belustigt zu grinsen beginnen. Julia möchte den fremden Müttern versichern, glauben Sie mir, dieser Mann ist das Beste, was Kindern passieren kann. Ich werde niemals Kinder haben. Julia hat eine Freundin bei der Geburt ihres Babys begleitet, der Freundin zuliebe und etwas eingeschüchtert. Als das Kind geboren war, passte Julia auf, was sie sagte, des Mutterglücks wegen. Aber die Freundin, die ihr Glück im Arm hielt, sprach es für sie aus. Und, bist du froh, dass du diesen Scheiß nie wirst machen müssen? Julia saß neben dem Bett, trank erstaunlich guten Krankenhauskaffee und lachte erleichtert. Und nickte wie ein Wackeldackel und streichelte dem Baby über den Kopf, froh über ihre Entscheidung.
Ja, dieser Satz, froh über ihre Entscheidung, der wandert durch das Buch und begleitet die verschiedenen Varianten. Aber ohnehin ist es so, dass durch dieses Buch Sätze wandern und auch Dinge wandern. Und man kann natürlich sagen, klar, die verbinden die Kapitel, man erkennt sie wieder und dann ist wie so eine Melodie durch das Buch gezogen. Aber hat es noch eine andere Bedeutung, dass sie die Dinge und Sätze durch das Buch wandern lassen?
Es war gar nicht so geplant. Also erstmal fingen sie an, einfach überall aufzutauchen, bestimmte Momente und Wiederholungen. So wie auch in unseren Geschichten Dinge immer wieder auftauchen, also bestimmte Bilder, einer erzählt etwas und sagt, meine Mutter hat mir immer und jemand anders sagt, ach, meine Mutter hat mir auch immer. Es gibt sozusagen Dinge, die sich überschneiden. Und dann hatte ich das Gefühl, dass sich diese Form des Buchs, das eben auf sehr unterschiedliche Weisen diese Geschichten miteinander verbindet. Also ich hatte verschiedene Bilder dafür. Eins war wie so ein Mosaik, aber eben kein geordnetes Mosaik, sondern eher wie so diese Kaleidoskop-Bilder, wo man dreht und das, je nachdem, wie man dreht, sieht das Bild unterschiedlich aus. Dann hatte ich so eine Landkarte im Kopf, also wie so, man läuft durch eine Stadt und dann kann man in unterschiedliche Straßen biegen und dann gibt es ja den Moment und jetzt komme ich auf diese Sätze und Bilder, die immer wieder auftauchen und dann denkt man, ach, das Haus habe ich schon irgendwo gesehen oder dieses Café gab es schon mal oder diese Kreuzung kenne ich aus einem anderen Stadtteil. Und dann hatte ich irgendwann mal das Gefühl, es ist wie beim Abhausen so, das Bild verändert sich immer wieder und irgendwie legen sich die Geschichten übereinander. Aber wenn man ganz lange abpaust, dann verschieben sie sich auch und die Linien werden anders. Und das ist, glaube ich, das Verfahren, das sich nicht aufgrund meines Wollens, sondern aufgrund der Inhalte selbst ins Buch geschlichen hat. Und als ich gemerkte, dass es sich ins Buch geschlichen hat, dachte ich, dann arbeite ich damit.
Schön. Ja, das ist ja fast was Utopisches, dieses Verschieben der Linien auch, was man nicht in der Hand hat. Wie ja sowieso Szenen, Geschichten in diesem Buch sind, die einem schon auch ganz absichtslos Wege zeigen, wie es doch einfacher sein könnte. Es gibt zum Beispiel eine Szene, die ich sehr krass finde, aus den Ich-Kapiteln. Da erinnern sich Mutter und Tochter daran, wie das war, als die Familie nach Deutschland kam und wie das war, als die Eltern sich nicht zurechtfanden. Und da guckt die Mutter dann irgendwann die Tochter an und sagt über diese Zeit, du hattest keine Eltern. Und die Tochter denkt, da steht sie, sieht mich an, sieht mich. Was ist das für eine Szene?
Für mich ist es so eine Szene, in der, und das kennt man ja immer aus familiären Zusammenhängen, dass sich Erinnerungen sehr unterschiedlich gestalten und je nachdem, wer etwas erzählt, die Geschichte eine sehr andere sein kann. Und dann gibt es aber auch das Wissen, dass Erinnerungen sich ja auch innerhalb der Zeit verändern. Das heißt, heute erinnere ich mich an etwas anders, als ich mich, weiß ich nicht, mit 15 an etwas erinnert habe. Und das passiert allen Familienmitgliedern. Und dann gibt es so Momente, wo sich Erinnerungen kurz treffen. Und das ist, finde ich, wie so ein Erkennen, wie so, ich sehe etwas in deiner Erinnerung oder ich finde mich in deiner Erinnerung wieder und ich bin nicht in deiner Erinnerung ein Mensch, der ich meine, niemals gewesen zu sein. Mhm. Und das sind, glaube ich, Momente, ja, des Erkennens, so als würde man, ach, du bist ja da.
Schön, weil dann eben eine Erfahrung der Einsamkeit auf allen Seiten verwandelt wird in eine Erfahrung, ach ja, wir waren ja die ganze Zeit da, beieinander.
Ja. Ja. Und manchmal ist das irgendwie erstaunlich heilsam, weil man die schlechten Erinnerungen nicht wegmachen kann und wir können sie uns zurecht erzählen und trotzdem bleiben sie irgendwie Erinnerungen von Ungutem, von Unangenehmem, von Schmerz, Scham, was auch immer. Aber in dem Anerkennen dieser Erinnerungen steckt irgendwie manchmal etwas Heilsames.
Ja, und dann kurz danach gibt es eine andere Szene, die diese auch so ein Stück wie beantwortet, glaube ich. Da geht es nämlich dann um die Kinder der Erzählerin. Und diese Kinder haben einen Menschen in ihrem Leben, der sie begleitet und hält, aber nicht direkt verwandt mit ihnen ist, sondern es ist sozusagen ein Mensch, der dazugekommen ist in die Familie. Und das finde ich eine so schöne Formulierung, zu überlegen, was ist eigentlich wichtig für Kinder oder überhaupt für uns alle? Jemand, der uns begleitet und hält. Und es geht dann in dieser Szene darum, wie wenig Sprache wir eigentlich haben für die tatsächlichen Wahlfamilienverhältnisse. Mhm. Bei dieser Stelle dachte ich, wie schön wäre es, wenn die Mutter aus der Szene vorher gewusst hätte, es gibt andere, die ihre Kinder begleiten und halten. Es ist nicht auf ihren Schultern allein oder auf den Schultern des Vaters, sondern wir könnten das anders denken und wir müssten aber dafür eine Sprache haben. Und ich glaube, in Ihrem Buch finden Sie immer wieder eine Sprache dafür, die eben diese Wege zeigt. Insofern doch Antworten, nicht nur Fragen.
Ich glaube, vielleicht noch zu der Sprache. Ich war, als ich eben anfing, über Patchwork zu schreiben, was, glaube ich, der einzige irgendwie Begriff ist, der mir erstmal einfiel, weil ab da wird es schwierig mit Stiefmutter, Stiefvater, weiß ich nicht, Partner, Partnerin der Eltern etc. Also ab da wird es kompliziert. Und dann habe ich gedacht, dass unsere Sprache den tatsächlichen Verhältnissen, also wenn man jetzt sich so Statistiken anguckt und wie wenige Kinder tatsächlich heute aufwachsen in dieser klassischen Vater-Mutter-Kind- oder 2-3-Kinder-Situation, dass die Sprache dem Leben ganz schön hinterherhinkt, unsere zumindest. Also man müsste sich das in anderen Sprachen nochmal anschauen. Und wie wenige Worte es dafür gibt, für all die anderen wichtigen Bezugspersonen, die irgendwie Kinder oder auch uns Erwachsene halten und die irgendwie wie so ein familiäres Netz darstellen, wenn sie nicht Blutsverwandte sind. Also Großmutter, Großvater geht, Tante, Onkel geht und ab da wird es irgendwie schwierig. Und irgendwie fand ich das ganz schön traurig, dass die Sprache nicht mitkommt mit der Welt.
Mhm. Eigentlich ist dieses Buch ja auch eines, das vom Schreiben erzählt. Und ich habe immer überlegt, wie würde ich fassen, wovon es eigentlich handelt. Das ist wirklich gar nicht so einfach zu beschreiben. Und eine Erklärung war, es handelt von Einsamkeit und wie man sie erzählen kann, wie man sie verarbeiten, bearbeiten kann auch. Und eine andere ist aber, dass es von dem Versuch eines Ichs erzählt, Ich zu sagen. Ist das so?
Ja, ich glaube, Ich zu sagen hat ja erstmal was sehr Narzisstisches, also gerade wenn man es literarisch tut. Das machte mir große Angst und ich glaube, wie sage ich, ich aber meine uns alle, war so eine Frage, mit der ich geschrieben habe. Und was bedeutet es auch, wenn ich das Ich an den Anfang des Textes setze? Also ich habe vorhin schon gesagt, ich hatte lange Listen von, was ich alles erzählen will und das Ich wollte ich auf gar keinen Fall erzählen. Es stand auf keiner einzigen Liste.
Aber das Ich soll hier das letzte Wort bekommen.
Ja, es hat ja auch schon das erste Wort bekommen.
Ja.
Da ist das narzisstische Ich, das sich an den Anfang und ans Ende drängt. Wenn du mit dem Buch fertig bist, sagt das Kind, gibt es Standing Ovations. Es springt auf die Couch, nein, dann gibt es sogar Jumping Ovations. Und jetzt springt es auf und ab. Guck so, neben der Couch steht mein Schreibtisch, wie jeden Text habe ich diesen zwischen den Kindern geschrieben. Früher lagen Legosteine daneben, jetzt liegen die Legosteine in Kisten, werden nicht weggegeben, aber auch nicht mehr zum Bauen rausgeholt. Ich habe diesen Text wie jeden neben dem Leben geschrieben, denke ich. Vielleicht lässt sich das auch nicht trennen. Das Sein als Schreibende, als Mutter, vielleicht muss das nicht sein. Nur wenn meine Mutter zu Besuch ist, gehe ich zum Schreiben ins Café. Und sie sagt, geh, geh, mach das Deine, wenn ich das Haus verlasse. An dem Tag, an dem mir Jumping Ovations angekündigt werden, kommt eine Karte von meiner Mutter an. Sie hat eine für mich gefunden. Ich nicht. Ich hatte einfach auf die erste Seite des Manuskripts geschrieben, danke, dass es dich gibt. Auf der Karte, die meine Mutter mir schickt, steht, du schaffst es. Oma weiß natürlich, dass du Elefanten magst, kommentiert ein Kind. Über dem Schriftzug auf der Karte ist ein Elefant abgebildet, der über einem Abgrund auf einem Seil balanciert. Dankeschön.
Danke für diesen Roman, Lena Gorelick. Ein Roman, der für die Mütter ist, aber auch für die Menschen, glaube ich. Ich glaube, das haben wir heute Abend alle gemerkt. Lena Gorelick war das mit dem Roman Alle meine Mütter hier in der alten Feuerwache bei Lesen hören in Mannheim und SWR Kultur lesenswert vor Ort. Vielen Dank für den Abend.
Dankeschön.